Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir begrüßen Sie recht herzlich zum PropTech Podcast.
Stefan, worum geht es in der heutigen Podcast-Folge?
Heute geht es um die gleichlautenden Ländererlasse zur sogenannten kleinen Konzernklausel, § 6a Grunderwerbsteuergesetz. Diese Erlasse datieren vom 22. September 2020. Veröffentlicht wurden sie am 8. Oktober auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums.
Stefan, in den aktuellen Erlassen vom 22. September geht es ja im Kern oder in weiten Teilen um die Umsetzung der BfH-Urteile vom 21. und 22. August 2019. Stefan, gemessen an diesen BfH-Urteilen, was wird denn in diesen neuen Erlassen umgesetzt und was vielleicht nicht? Wie verhält sich das? Kannst du das erklären?
Ja, also man muss sagen, dass die Finanzverwaltung in diesen neuen Erlassen die wesentlichen Aussagen des Bundesfinanzhofs in seinen Urteilen vom August 2019 zu 6a 1:1 umsetzt. Da geht es zum einen um die Frage, ob herrschendes Unternehmen nur ein solcher Rechtsträger sein kann, der umsatzsteuerrechtlich Unternehmer ist. Da hatte der BfH entschieden, nein, die umsatzsteuerliche Unternehmereigenschaft ist nicht erforderlich. Es reicht jedwede wirtschaftliche Tätigkeit, wobei eine wirtschaftliche Tätigkeit auch ja über die abhängige Gesellschaft ausgeübt werden könne. Und der zweite Punkt, das sind die 5 Jahresfristen. Abhängige Gesellschaft ist ja nur eine solche Gesellschaft, an der nach dem Wortlaut das herrschende Unternehmen 5 Jahre vor der zu begünstigenden Umwandlung und 5 Jahre danach ununterbrochen zumindest 95% beteiligt ist. Da hat der Bundesfinanzhof ja entschieden, dass die Fristen in solchen Fällen nicht eingehalten werden müssen, in denen eine Umwandlungstechnik verwandt wird, die die Einhaltung der Frist gar nicht erlaubt, obwohl die Umwandlungstechnik, weil eine Umwandlungsart betroffen ist, die in Paragraph 6a Satz 1 genannt ist, eigentlich begünstigungsfähig sein müsste.
Gut, es geht also im Kern um einmal die Frage der Fristen, Vor- und Nachbehaltensfrist und teleologische Reduktion, das ist Punkt A, und Punkt B, um die Qualifikation als herrschendes Unternehmen. Stefan, in den Erlassen, welche Position wird denn da jeweils eingenommen?
Genau die Position des Bundesfinanzhofs, was die Vorbehaltensfrist anbelangt, heißt es klipp und klar im neuen Erlass, dass bei Spaltungen zur Neugründung die Vorbehaltensfrist nicht eingehalten werden muss. Und in Bezug auf die Nachbehaltensfrist heißt es ebenso klipp und klar, dass bei Verschmelzungen, aber auch bei Aufspaltungen die Frist nicht gewahrt werden muss, weil ja durch die Eintragung der Verschmelzung die übertragende Gesellschaft endet, genauso durch die Eintragung der Aufspaltung, die sich aufspaltende Gesellschaft endet.
Gut, also vereinfacht gesprochen, diejenigen Fristen, die umwandlungsbedingt nicht erfüllt werden können, brauchen auch nicht erfüllt werden. Das war Punkt A. Punkt B ist dann die Frage des herrschenden Unternehmens. Wie ist die Auffassung der Finanzverwaltung dort?
Ja, die Finanzverwaltung folgt dem Bundesfinanzhof insoweit, als sie auch jetzt sagt, dass es auf die umsatzsteuerrechtliche Unternehmereigenschaft nicht ankommt. Sie übernimmt auch die Formulierung des Bundesfinanzhofs, dass es ausreiche, dass ja das herrschende Unternehmen oder einer der an der Umwandlung beteiligten abhängigen Gesellschaften wirtschaftlich tätig sei. Da war die Formulierung in den Urteilen des Bundesfinanzhofs nicht hundertprozentig eindeutig aus meiner Sicht. Das konnte man auch so verstehen, dass die wirtschaftliche Tätigkeit des herrschenden Unternehmens allein deshalb angenommen werden kann, weil sie eine 95-prozentige Beteiligung seit mindestens 5 Jahren an einer anderen Gesellschaft hält. Dieser weiten Auslegung der betreffenden Passagen aus den BfH-Urteilen folgt die Finanzverwaltung nicht. Also die Finanzverwaltung verlangt, wenn das herrschende Unternehmen selbst nicht wirtschaftlich tätig ist, tatsächlich eine wirtschaftliche Tätigkeit der zumindest 95% gehaltenen abhängigen Gesellschaft. Und es wird spezifiziert, dass eine Vorratsgesellschaft, aber auch eine reine Finanzholding nicht wirtschaftlich tätig sei. Und deshalb kann eine solche Vorratsgesellschaft bzw. reine Finanzholding, wenn sie zu 95% von einem Rechtsträger gehalten wird, der als Herrschaftsunternehmen in Betracht kommt, kann sie ihm keine wirtschaftliche Tätigkeit vermitteln. Das heißt, dieser Gesellschafter, der müsste anderweitig selbst wirtschaftlich tätig sein oder unterhalb der Vorratsgesellschaft oder der reinen Holdinggesellschaft müsste es eine wirtschaftlich tätige Konzerngesellschaft geben.
Gut, das sind wichtige Punkte, aber übersetzt heißt das doch, wenn wir jetzt als herrschendes Unternehmen möglicherweise ausfindig gemacht haben, eine Holdinggesellschaft, dann wäre diese vielleicht jedenfalls nicht ausreichend selber tätig, würde aber diese Tätigkeit über ihre Beteiligung an einer operativ tätigen Gesellschaft vermittelt bekommen. Die Aussagen oder die Ausnahmen, die genannt sind in den Erlassen, sind die Holdinggesellschaft ihrerseits als abhängige Gesellschaft oder die Vorratsgesellschaft. Und jetzt hast du einen Punkt schon angesprochen, der ist, glaube ich, ganz wichtig, nämlich was passiert denn zum Beispiel in einer Kette, wo wir ganz unten eine operative Tätigkeit haben, wird diese operative Tätigkeit nach deiner Auffassung dann in der Kette auch über mehrere Stufen nach oben bis zum möglicherweise herrschenden Unternehmen durchgereicht? Oder wie siehst du das? Ist das vielleicht nicht der Fall?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich den Erlass Wortlaut richtig in Erinnerung habe, wird tatsächlich ausdrücklich angesprochen nur der Fall der unmittelbaren Beteiligung des als herrschendes Unternehmen in Betracht kommenden Rechtsträgers an der wirtschaftlich tätigen Gesellschaft. Ich verstehe trotzdem den Erlass so, dass eine wirtschaftliche Tätigkeit in einer Beteiligungskette von der untersten Gesellschaft trotzdem die Kette hoch allen mittelbaren Gesellschaftern, die zumindest 95% mittelbar beteiligt sind, aber die unmittelbare Mutter unmittelbar beteiligt sind, zugerechnet würde. Also es gibt keinen Anhaltspunkt meines Erachtens in dem Erlass, dass wenn beispielsweise die Muttergesellschaft reine Holding ist, die Tochtergesellschaft reine Holding ist, aber die Enkelin operativ tätig ist, was auf jeden Fall eine wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, dass dann nur die Tochter abgeleitet wirtschaftlich tätig sein soll und nicht auch die Muttergesellschaft. Ich würde denken, dass diese Ableitung auch durch zwischengeschaltete Gesellschaften hindurch vorgenommen wird. Aber soweit ich den Erlass in Erinnerung habe, ist wohl tatsächlich ausdrücklich diese Aussage hier nicht enthalten.
Ja, da kann ich mich nur anschließen mit dem Ergebnis, dass es vielleicht nicht ausdrücklich genannt ist, aber dem Zweck nach eigentlich so sein müsste. Wobei vielleicht auch nochmal zur Klarstellung eine ähnliche Frage. Man könnte sich ja auch einen Fall vorstellen, wo die wirtschaftliche Tätigkeit vielleicht nicht in der Enkel liegt, sondern in einer zweiten Tochtergesellschaft, die aber an der relevanten Umwandlung gar nicht beteiligt ist, dann stellt sich ja auch die Frage, kommen wir zu einer Zurechnung der Tätigkeit dieser zweiten Tochter zur gemeinsamen Mutter? Und da müsste man dann doch eigentlich zu einer ähnlichen Wertung kommen und sagen, auch diese vermittelt über die Beteiligung eine wirtschaftliche Tätigkeit. Siehst du das genauso?
Eigentlich würde ich das genauso sehen. Allerdings formuliert der Erlass in Textziffer 3.1 zweiter Absatz, dass es erforderlich sei, dass mindestens eine am Umwandlungsvorgang beteiligte abhängige Gesellschaft am Markt wirtschaftlich tätig ist. Und ja, da könnte es sein, dass wenn jetzt die Enkelin ausgliedert auf eine Urenkelin und nur die Tochter ist wirtschaftlich tätig, weil, ja.
Naja, da hat man dann weiterhin Unklarheit. Das heißt, wir müssten da in der Praxis vielleicht dann doch nochmal mit einer verbindlichen Auskunft arbeiten. Wird sich dann halt zeigen. Stefan, auch nochmal zum Klarstellen, was eine wirtschaftliche Tätigkeit ist. Nach deiner Auffassung, genügt denn das Innehaben oder das Eigentum an einem Grundstück als solches schon für eine solche wirtschaftliche Tätigkeit oder muss da mehr stattfinden? Wie siehst du das?
Also da denke ich, dass das Innehaben eines Grundstücks auf jeden Fall ausreicht. Sonst hätte die Finanzverwaltung in 3.1 Absatz 5 dies den Beispielsfällen für nicht wirtschaftlich tätige Gesellschaften, und da sind ja nur Vorratsgesellschaften und reine Holdinggesellschaften genannt, hinzugefügt. Also wer ein Grundstück hält, der ist wirtschaftlich tätig, selbst wenn er das Grundstück brach liegen lässt, weil er ja zumindest bedingt auf Kaufangebote wartet. Und wenn ein günstiges Kaufangebot gemacht würde, er in die Verkaufsverhandlungen eintreten würde. Also ich sehe das so, dass eine Gesellschaft, die ein Grundstück hält, immer wirtschaftlich tätig ist.
Ja, das glaube ich ist auch nochmal ganz wichtig. Ja, und es kommt, glaube ich, und da bin ich vollkommen bei dir, nicht darauf an, dass so ein Grundstück vermietet ist oder dass man mit irgendein aktiver Handel stattfindet, sondern man kann im Prinzip passiv dieses Grundstück liegen haben und auf das Angebot warten. Das sehe ich ganz genauso. Steht natürlich in dieser Eindeutigkeit in den Erlassen auch so nicht drin. Ne? So ist das wohl.
Wäre auch ein Fall für einen Antrag auf verbindliche Auskunft.
Zu einer weiteren Klarstellung. In Textziffer 2.1 ganz am Ende wird auf einen Fall eingegangen, Stefan. Da geht es um ein Einzelunternehmen. Und ich zitiere, da steht, in Fällen der Ausgliederung bzw. Aufnahme eines Einzelunternehmens auf eine neu zu gründende Kapitalgesellschaft ist die Steuervergünstigung in § 6a nicht einschlägig. Stefan, was halten wir denn davon? Was ist damit gemeint?
Da gab es mal ein Münchner Urteil, FG München vom 23.07.2014. Da hatte das FG München entschieden, dadurch, dass der Einzelkaufmann seine Einzelfirma nach Wirksamwerden der Ausgliederung löscht und sich auf das Halten der Beteiligung beschränkt, endet der sogenannte Verbund. Damals hat FG München entsprechend Verwaltungsansicht diesen Verbundbegriff gepflegt und angewandt. Und deshalb sei die Begünstigung des 6a nicht möglich. Aber die Grundsätze, die das FG München da damals angewandt hat, die sind ja über Bord geworfen durch den BFH in seinem Urteil vom August 19.
Die sind über Bord geworfen und ich kann dir da auch nur zustimmen. Also verständlich ist das Ganze nicht, ja. Weil eben selbst in dem Fall, wo das gesamte Einzelunternehmen eingebracht wird, immer noch über die Beteiligung an der Tochter die wirtschaftliche Tätigkeit vorhanden ist. Und eigentlich noch krasser wäre ja der Fall, dass vielleicht gar nicht das gesamte Einzelunternehmen eingebracht wird, sondern vielleicht nur ein Teilbetrieb und ein weiterer Teilbetrieb vom Einzelunternehmer zurückbehalten wird. Weil dann hätten wir ja sogar die unmittelbare wirtschaftliche Betätigung auf Ebene der natürlichen Person. Aber ich glaube, an der Stelle können wir auch nur darauf hinweisen, dass dieser Passus in den Erlassen drin ist, aber verständlich und richtig, glaube ich, ist das nicht.
Ne? Ich glaube, beim Teilbetriebsbeispiel, da wäre nicht das Einzelunternehmen ausgegliedert, ne, sondern nur ein Teil. Aber ja. Das ist dieser Satz wäre wirklich erklärungsbedürftig. Das ist richtig.
Ja, gut, dann halten wir das so fest. Stefan, jetzt hattest du vorhin schon den Begriff des Verbundes erwähnt. Das war ja ein durchaus schillernder Begriff, der in den Erlassen 2012 auftauchte, quasi aus dem Nichts. Und dieser Begriff, da wusste man schon nach den BFH-Urteilen, der wird schwer haben zu überleben. Was ist denn nun in den neuen Erlassen mit diesem Begriff passiert? Stefan, kannst du das erläutern?
Ja, da heißt es schlicht in Textziffer 1, dass an dem Begriff Verbund nicht weiter festgehalten wird. Und Verbund, das war ja die Teilgruppe aus einem Konzern bestehend aus herrschendem Unternehmen und an der Umwandlung beteiligten abhängigen Gesellschaften sowie Gesellschaften, die die Beteiligung des herrschenden Unternehmens an den an der Umwandlung beteiligten abhängigen Gesellschaften vermittelt. Und dieser Verbund, der musste schon 5 Jahre bestehen, nicht in der Form mit den genannten Mitgliedern, aber zumindest aus 2 der genannten Mitglieder. Und er musste 5 Jahre nach der zu begünstigenden Umwandlung weiter bestehen. Und daraus leitete ja die Finanzverwaltung ab, dass die Umwandlung, durch die ein Verbund zur Entstehung gelangt, also erstmals 2 Gesellschaften vorhanden sind in der Gruppe oder dadurch die Gruppe entsteht, nicht begünstigungsfähig sein kann und ebenso auch die Verschmelzung der Tochter auf die Mutter, wenn die Mutter das herrschende Unternehmen ist, nicht begünstigt sein kann, weil die Mutter alleine zurückbleibt und der Verbund deshalb endet, selbst wenn die verschmolzene Tochter ihrerseits noch wieder Enkel- und Urenkelgesellschaften hat. Also aus dem Begriff Verbund wurde abgeleitet, dass Verschmelzungen der zweiten auf die erste Ebene und Ausgliederungen aus der ersten auf die zweite Ebene von vornherein nicht nach 6a begünstigt sein können.
Ja, was sich so ja in den Gesetzestexten nicht wirklich wiederfand. Ja, also quasi aus 1 macht 2 oder 2 macht 1, das war dann schädlich. Man musste also im Prinzip schon 2 haben und konnte dann auf 3 erweitern. Das ging. Oder umgekehrt, wenn man 3 hatte, konnte man auf 2 Legaleinheiten runtergehen. Das ging dann auch. Ne? Aber die anderen genannten Fälle der vermeintlichen Verbundbeendigung oder vermeintlichen Verbundbegründung, die waren dann jeweils schädlich. So, und das muss man dann sagen, ist jetzt eigentlich durch die Aufhebung des Verbundbegriffes weggefallen als Problem. Stefan, das siehst du auch so, richtig?
Das sehe ich auch so, ja.
Weitergehend zum Verbund. Jetzt ist dieser Begriff abgeschafft worden in den neuen Erlassen und ganz überwiegend klingt das ja erstmal vorteilhaft, weil die Restriktionen Verbundbeendigung und Verbundbegründung sind weggefallen. Aber Stefan, ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Nämlich, es kann eventuell auch nachteilig sein. Kannst du da erläutern, warum das möglich ist?
Weil das Instrument oder die Institution der sogenannten verbundgeborenen Gesellschaft wegfällt. Dieser Begriff der verbundgeborenen Gesellschaft betrifft Fallkonstellationen, in denen innerhalb der vorgelagerten 5-Jahresfrist eine an der dann zu begünstigenden Umwandlung beteiligte Gesellschaft durch Umwandlung aus einer abhängigen Gesellschaft entstanden ist. Und dann wird diese neu entstandene Gesellschaft ihrerseits wieder durch übertragende Umwandlung umgewandelt. Und diese letztgenannte Umwandlung, die soll nach 6a begünstigt sein. Und das hat die Finanzverwaltung in den Erlassen vom 19.06.2012, die ja jetzt überholt sind, zugelassen. Sie hat tatsächlich innerhalb der 5 Jahre vor der zu begünstigenden Umwandlung Besitzzeiten einer anderen abhängigen Gesellschaft, der dann durch die zu begünstigende Umwandlung betroffenen Gesellschaft zugerechnet und sie so zur abhängigen Gesellschaft werden lassen. Und das, meine ich, ist jetzt nicht mehr so. Interessant ist, dass in dem zusammenfassenden Beispiel jetzt hier in Textziffer 6 der neuen Erlasse, das war Textziffer 7 der Erlasse aus 2012, eine E3KG eingepflegt wurde. Also der Sachverhalt dieses Beispiels ist identisch mit dem Sachverhalt des zusammenfassenden Beispiels der Erlasse aus 2012, mit einer Ausnahme, nämlich in dem neuen Erlass, da ist eine grundbesitzende KG vor 3 Jahren, also innerhalb der 5 Jahre vor der zu begünstigenden Verschmelzung, durch Ausgliederung zur Neugründung aus 2 anderen abhängigen Gesellschaften entstanden. Und die zu begünstigende Verschmelzung führte dazu, dass diese erst vor 3 Jahren entstandene E3KG im Wege der Anwachsung wieder endet. Und da wird in der Lösung des zusammenfassenden Beispiels gesagt, dass 6a für den Grundstücksübergang des Grundstücks der E3KG auf die im Zuge der Verschmelzung aufnehmende T2 GmbH von vornherein nicht anwendbar ist, mangels Wahrung der vorgelagerten 5-Jahresfrist. Also insofern hat tatsächlich die Aufgabe des Verbundbegriffs auch einen Nachteil und der ist sogar sehr heftig, weil die neuen Erlasse ja in allen offenen Fällen anzuwenden sind. Das heißt, Steuerpflichtige, die sich auf diese Institution der sogenannten verbundgeborenen Gesellschaft verlassen hatten, wenn da die Fälle noch offen sind und die Finanzverwaltung nicht gebunden ist an bereits erfolgte Feststellungen oder Festsetzungen, da wird dann die Befreiung dann doch nicht gewährt werden. Das können sehr bittere Fälle sein.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig mitzunehmen, weil es da dann tatsächlich durch die neuen Erlasse eine Verschärfung geben könnte und vielleicht nochmal zusammenfassend. Also der Grundgedanke ist ja, man muss eine Beteiligung an einer abhängigen Gesellschaft seit mindestens 5 Jahren halten. Und nach den alten Erlassen war es eben möglich, auch innerhalb der Vorbehaltensfrist von 5 Jahren durch diese Ausgliederung beispielsweise innerhalb des Verbundes eine Gesellschaft zu schaffen, die dann aber doch wieder begünstigungsfähig war. So, und dieses Element ist jetzt so verkürzt worden, muss man sagen, dass die Ausgliederung weiterhin möglich ist, aber quasi nur dann begünstigungsfähig, wenn sie im Zuge des Umwandlungsvorganges stattfindet, der selber erstmal tatsbestandsmäßig ist, um auf der nächsten Ebene dann nach 6a befreit zu sein. Ne? Aber dieses Zwischenelement, zu sagen, innerhalb der Vorbehaltensfrist wird eine Gesellschaft neu geschaffen, dieses Element fällt weg, weil das Element der verbundgeborenen Gesellschaft abgeschafft wird, weil es den Verbund nicht mehr gibt. Richtig, Stefan?
Ja, richtig. Also ich sehe das auch so. Ist so ein bisschen schief, das Bild, weil die Beispiele 5 und 6, da geht es um Kettenumwandlungen. Also in der fünfjährigen Nachbehaltefrist, da ist das Weiterreichen der noch verbliebenen Zeit der Fünfjahresfrist auf eine andere abhängige Gesellschaft und sogar die Beendigung der nachlaufenden Fünfjahresfrist, in dem Fall das letzte Umwandlung der Kettenumwandlung, die Verschmelzung auf das herrschende Unternehmen ist, da ist es ja nach wie vor möglich, dass man die Fünfjahresfrist dann im Ergebnis doch nicht halten muss oder durch eine andere abhängige Gesellschaft erfüllen lässt. In Bezug auf die Vorbehaltensfrist ist das nach meinem Verständnis, weil der Verbund weggefallen ist und damit auch die verbundgeborene Gesellschaft weggefallen ist, jetzt nicht mehr möglich.
Ja, das ist in der Stelle dann tatsächlich ein bisschen schief. Die Frage ist auch, ob das in der Deutlichkeit dann überhaupt gewollt war, aber das wird man dann wahrscheinlich auch erst in Zukunft herausfinden. Stefan, jetzt ein bisschen weg von den Fristen. Anderes Thema, nämlich Bestimmung des herrschenden Unternehmens in Beteiligungsketten. Ja, also in einer Kette bestehend aus mehr als zwei Unternehmen, also mindestens drei, Mutter, Tochter, Enkel. Und da haben wir ja schon in der letzten Folge unseres Podcastes über das Urteil vom FG Düsseldorf gesprochen. Und so, wie ist das denn in den Erlassen hier jetzt geregelt? Ist das so geregelt, wie es das FG Düsseldorf entschieden hat, oder hat die Finanzverwaltung an ihren strengen Voraussetzungen festgehalten? Stefan, kannst du das erläutern?
Ja, leider hat die Finanzverwaltung sich da nicht dazu durchringen können, ihre strenge Sicht aufzugeben. Also es ist nach wie vor so, dass in mindestens 95-prozentigen Beteiligungsketten nach Auffassung der Finanzverwaltung nur der oberste Rechtsträger, so er selbst oder abgeleitet wirtschaftlich tätig ist, das herrschende Unternehmen sein kann. Das FG Düsseldorf hatte ja mit Urteil 20. Mai 2020 entschieden, dass in solchen 95-prozentigen Beteiligungsketten alle Rechtsträger bis auf die unterste Gesellschaft grundsätzlich als herrschendes Unternehmen in Betracht kommen.
Ja, wobei, was ich durchaus bemerkenswert finde, ist, dass diese Logik, wie sie in den Erlassen aus 2012 drin war, ja im Prinzip 1:1 erhalten geblieben ist. Und da steht ja sinngemäß drin, wir gehen in der Kette so weit nach oben, wie wir Unternehmer finden. Ja? Und wenn wir dann keinen Unternehmer finden, dann müssen wir im Prinzip wieder nach unten gehen. Und das ist dann das herrschende Unternehmen. Und diese Logik ist ja drin geblieben. Und das, obwohl wir jetzt ja eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Beteiligung an einer wirtschaftlich tätigen Tochter genügt, um herrschendes Unternehmen zu sein. Das heißt doch eigentlich übersetzt, ja, wir gehen automatisch bis immer nach ganz oben, weil die, also vorbehaltlich natürlich dieser Frage, die wir vorhin diskutiert haben, mit kriegen wir eine Zurechnung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Enkel hin, aber im Prinzip würden wir immer bis nach ganz oben gehen, weil wenn uns das nicht gelingt, ja, bis ganz nach oben zu gehen, dann werden wir nirgendwo in der Kette eine wirtschaftliche Tätigkeit finden und dann sind wir schon deshalb raus. Ne? Also insofern ist das eigentlich bemerkenswert. Ja, aber das ist jetzt eigentlich nur eine technische Frage. Wichtig ist, glaube ich, die Nachricht, dass man in diesen Beteiligungsketten halt immer eine maximal lange Kette hat, mit dem großen Nachteil, dass man relativ häufig gegen Nachbehaltungsfristen verstoßen wird, jedenfalls deutlich häufiger, als wenn man den Kreis enger ziehen könnte. Ne? So kann man es, glaube ich, sagen. Richtig, Stefan?
Ja, der Nachteil ist, dass man auf den Zeitpunkt der Eintragung der zu begünstigenden Umwandlung, also wir haben über Einbringungen und andere Erwerbsvorgänge auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage noch gar nicht gesprochen, aber jetzt im Fall der Umwandlung, dass man auf den Zeitpunkt der Eintragung der zu begünstigenden übertragenen Umwandlung sich festlegen muss oder sagen wir so, von der Finanzverwaltung festgelegt wird, welcher Rechtsträger muss die nachgelagerte Fünfjahresfrist erfüllen? Und da hat man dann keine Flexibilität mehr, so wie sie uns das FG Düsseldorf erlaubt. Die Beteiligungskette muss aber dann nicht so lang bleiben, weil der Erlass ja auch sagt, schon wie der Vorgängererlass, dass Veränderungen der 95-prozentigen Beteiligung, also aus einer mittelbaren wird eine unmittelbare oder umgekehrt aus einer unmittelbaren 95-Prozent-Beteiligung wird eine mittelbare, das ist ja unschädlich.
Genau, ne? Aber schädlich sind ja die Fälle, und das war ja auch der Fall des FG Düsseldorf, wo man den Kreis eigentlich hätte enger ziehen können und dann aber nach Finanzverwaltungsauffassung zu dem Ergebnis kommt, dass man bis quasi ganz nach oben gehen muss, und dann veräußert die Beteiligung ganz oben eben ihre Beteiligung an den an der Umwandlung beteiligten Gesellschaften und hat nach Finanzverwaltungsauffassung eben den Verstoß gegen die Nachbehaltensfrist, den man nicht hätte, wenn der Kreis enger gezogen würde.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Also dass in dem Sachverhalt des FG Düsseldorf noch zwei weitere Gesellschaften die Voraussetzungen des 6a Satz 4 erfüllt haben, das ist der Finanzverwaltung dann egal. Sie guckt auf den obersten Rechtsträger und der hat halt die nachgelagerte 5-Jahresfrist im Fall des FG Düsseldorf nicht erfüllt. Ja. Dann wird 6a nachträglich versagt.
Das ist leider so, wobei, das haben wir in dem letzten Podcast auch schon gemacht. Da wird ja hoffentlich der BfH die richtige Position beziehen und da muss man mal schauen, ob wir da dann vielleicht zukünftig wieder Anpassungsbedarf auch bei den Erlassen bekommen. So, Stefan, jetzt waren wir beim FG Düsseldorf mit den Beteiligungsketten. Jetzt vielleicht final noch die Frage, was ist denn in den Erlassen neu gleich geblieben im Vergleich zu den Erlassen alt aus 2012?
Ja, die wesentlichsten Punkte würde ich denken, dass es bei der sogenannten beteiligungsbezogenen Auslegung von 6a Satz 4 bleibt. Das heißt, ob die Grundstücke zwischenzeitlich grunderwerbsteuerbar veräußert worden sind oder ob das Ereignis, dass die Nichtwahrung der Frist auslöst, selbst ein grunderwerbsteuerbarer Vorfall ist, das spielt keine Rolle. Also man schaut auf die Beteiligung an der Gesellschaft und die muss jeweils mindestens 5 Jahre in Höhe von mindestens 95% gehalten werden. Das ist vorher und nachher so. Das durfte die Finanzverwaltung ja auch jetzt so in ihren neuen Erlass schreiben, weil ja leider der BfH in dem Urteil 2R17/19, da war ja bei einer Seitwärtsverschmelzung die aufnehmende Gesellschaft erst seit 3 Jahren zu 95% vom herrschenden Unternehmen gehalten worden, weil das der BfH halt in diesem Urteil auch so entschieden hatte. Ja, und deshalb durfte die Finanzverwaltung hier bei dieser beteiligungsbezogenen Sichtweise bei ihrer bisherigen Auffassung bleiben. Und der zweite Punkt ist, dass in Beteiligungsketten eine 95-prozentige Beteiligung mittelbar angenommen wird, wenn auf jeder Stufe eine mindestens 95-prozentige Beteiligung besteht. Also durchgerechnet durchaus auch eine geringere Beteiligung als 95% nur vorhanden ist. Also diese Betrachtung von Stufe zu Stufe, so wie im 1 Absatz 3 und nicht wie im 1 Absatz 3a, auch wenn es um eine Begünstigung nach 6a, gerade eines 1-3a-Vorgangs geht, also bei dieser Betrachtung von Stufe zu Stufe, da ist die Finanzverwaltung dabei geblieben. Ohne dass, wenn ich es jetzt richtig überblicke, sie da von der BfH-Rechtsprechung aus dem August letzten Jahres Unterstützung erfahren hätte. Aber halt auch keine Notwendigkeit, die Meinung zu ändern, sich aus diesen BfH-Urteilen ergibt.
Ja, das ist leider so. Und das ist, wenn man so will, der Konstruktionsfehler im Paragraphen 6a, dass als der 1-3a mit der wirtschaftlichen Anteilsvereinigung geschaffen wurde, dass das im Prinzip nicht an der Berechnungsweise nach 1-3 im 6a wurde an der Berechnungsweise exklusiv nach 1 Absatz 3 festgehalten, aber nicht erweitert auf die Fälle der Berechnungsmethodik nach 1 Absatz 3a. Also dass wir da im Prinzip immer noch eine Lücke haben zwischen so, was ist auf der ersten Ebene tatbestandsmäßig und was ist da auf der zweiten Ebene möglicherweise der Befreiung nach 6a zugänglich. Das ist leider so und das ist leider auch so, wie du es gesagt hast, ne? Da war keine Notwendigkeit durch die BfH-Rechtsprechung an der Stelle zu ergänzen. So, ja. Meine lieben Zuhörer, ich denke, wir sind damit durch für die heutige Folge. Stefan, ich hoffe, dir hat Spaß gemacht.
Ja, wunderbar.
Ja, super. Ich hoffe, den Zuhörern auch. War wieder mal ein grunderwerbsteuerliches Thema. Wir schauen mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und wir hören uns hoffentlich bald wieder.